Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie.
Was ist denn eigentlich der Normalzustand?
Das sind ganz, ganz gute und wichtige Fragen.
Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können.
Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge unseres Demokratie-Podcasts. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich bin der erste Manfred-Rommel-Stipendiat der Landeshauptstadt Stuttgart. Und wir haben heute die Möglichkeit, mit Professor Dr. Paula Diehl zu sprechen über die Krise der repräsentativen Demokratie. Und ich bin sicher, dass wir eine sehr interessante Perspektivierung heute aus der Politikwissenschaft, aus einer ja, besonders geprägten Politikwissenschaft, einer besonders für die Symbole und die Dimension des Imaginären sensible Politikwissenschaft heute hören werden. Ich werde unseren Gast ganz kurz vorstellen, so wie das ja üblich ist in dieser Reihe. Paula Diehl hat einen ganz außergewöhnlichen Lebenslauf. Sie ist in Porto Alegre geboren, hat ihren Bachelor in Sao Paulo gemacht und dann zunächst an der FU in Berlin Soziologie studiert. Sie wurde von Herfried Münkler im Fachbereich Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität promoviert, und zwar mit einer Arbeit über die Körperbilder der SS-Männer. Das Buch hat den Titel Macht, Mythos, Utopie, die Körperbilder der SS-Männer zwischen 33 und 38. Und ist als Monographie auch erschienen in dem sehr renommierten Akademieverlag 2006. Der akademische Lebenslauf unseres Gastes ist unglaublich beeindruckend. Und ich kann nur die Stationen hier nennen, die auch einen Bezug haben oder die veranschaulichen, wie stark interdisziplinär unser Gast ausgerichtet ist. Es gibt auch einen kleinen Bezug hier zu Stuttgart selbst, denn Paula Diehl war 2007, 2008 Fellow an der Akademie Schloss Solitude hier in Stuttgart. Aber sie war auch Fellow und dann Gastprofessorin an der MSH, das ist die Maison des Sciences de l'Homme in Paris. Sie war Nachwuchsgruppenleiterin und Dilthey Fellow der Volkswagen Stiftung in Berlin. Sie war Visiting Scholar am Political Science Department der University of Pennsylvania in Philadelphia. Und vielleicht noch eine weitere wichtige Station: von 2016 bis 2019 war sie an der Universität Bielefeld im Bereich Theorie, Geschichte und Kultur des Politischen. Das ist deshalb wichtig, weil die Universität Bielefeld bekannt ist für ihre interdisziplinäre Ausrichtung. Es gibt dort auch das berühmte Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld. Und seit 2019 ist sie eben Professorin in der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Von den zahlreichen Publikationen möchte ich zunächst mal nur zwei kurz erwähnen, die auch für das heutige Thema wichtig sind, nämlich einmal den mit Gertrud Koch zusammen herausgegebenen Band Inszenierung der Politik, der Körper als Medium, erschienen bei Fink 2007. Und dann den Band zusammen herausgegeben mit Felix Steilen, Politische Repräsentation und das Symbolische, über historische, politische und soziologische Perspektiven bei VS erschienen. Wir werden heute auch sprechen über die Habilitationsschrift, die den Titel trägt: Das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie, eine Theorie politischer Repräsentation, 2015 erschienen im Nomos Verlag in Baden-Baden. Aber wir werden dieses dicke und gewichtige Buch natürlich nicht in dieser knappen Stunde oder Dreiviertelstunde komplett ausleuchten können. Aber ich denke, dass deine Arbeit, die du in diesem Buch entwickelst, uns doch nochmal eine sehr interessante Perspektive auf diese große Frage der Krise der repräsentativen Demokratie ermöglicht. Die Leitung nach Kiel steht, hoffe ich. Und meine erste Frage würde lauten, wie siehst du diese Diskussion über die Krise der repräsentativen Demokratie? Wir haben gerade von Christoph Möllers beispielsweise gehört, dass er beunruhigt ist über gewisse Tendenzen hin zu der Wiederkehr politischer Gewalt. Und er hat auch erwähnt, dass er sehr beunruhigt ist darüber, dass erstaunlicherweise in ganz verschiedenen politischen Kulturen eben ein Trend hin zu autoritärem, nationalistischem Denken zu beobachten ist. Mich würde einfach interessieren, Paula, wie du dich in dieser breiten und sehr komplizierten Debatte positionieren würdest? Wie beunruhigt bist du oder wie dramatisch siehst du eigentlich die Lage?
Also ich glaube, wir haben mit unterschiedlichen Krisenebenen zu tun. Die erste Ebene, würde ich sagen, ist eine intrinsische und potenzielle Krise der politischen Repräsentation in der Demokratie. Das liegt daran, dass es extrem schwierig ist, dass jede Bürger und Bürgerinnen genau repräsentiert wird, wie er oder sie sich vorstellt. Das heißt, es ist intrinsisch zur Demokratie, dass ein gewisses Frustrationspotenzial stattfindet, weil man dann seinen Willen nicht komplett und nicht repräsentieren lassen kann. Also das ist ein Problem der Demokratie sozusagen, das immer wieder aufkommen kann. In Zeiten von anderen Krisen, und da würde ich sagen, das ist jetzt der Kontext, kommt diese intrinsische Frust mit der Demokratie dann wieder hoch. Und jetzt haben wir auf der Ebene der unterschiedlichen Krisen die Krise der Verteilung. Also wir haben ein gravierendes Ungleichheitsproblem, was immer wieder festgestellt wird. Also zuletzt war das Buch von Piketty, also die mehrere Bücher von Piketty haben sie immer wieder gezeigt, wie stark die Schere zwischen Arm und Reich in bestimmten Ländern aufgeht und wie die Tendenz jetzt aussieht. Das ist zum Beispiel ein Problem für die Demokratie, weil die Demokratie sehr, also sehr elastisch ist und Ungleichheiten in der Praxis tolerieren kann, aber eigentlich steht das Gebot oder das Prinzip der Gleichheit dahinter. Und wenn diese Unterschiede zu groß sind, gibt es noch ein Problem mit der Gleichheit, weil sie nicht mehr verwirklicht werden kann und vor allem, weil nicht alle an die Teilnahme und Teilhaben der Demokratie daran teilnehmen können. Dann haben wir ein Problem, was seit den 80er Jahren von Politiktheoretikern und Politikwissenschaftlern wie zum Beispiel Klaus von Beim oder Pierre-Rosa Vallon dargestellt wird, nämlich das Problem der politischen Parteien. Also die Parteien haben ihren Klientel verloren. Sie haben die Verknüpfung, also sie haben früher die Verknüpfung zwischen Regierung und Zivilbevölkerung und die funktionieren nicht mehr so. Also das ist ein bisschen das Problem der mangelnden an Resonanz in die Zivilbevölkerung und man erkennt sie nicht mehr unbedingt als Kanäle der Aussprache von denjenigen, die sich durch diese Partei repräsentiert fühlen.
Darf ich da ganz kurz dazwischen gehen?
Ja.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass du die Parteien ansprichst, weil das auch ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Würdest du das dann auch so beschreiben, dass in denjenigen Ländern, in denen die Krise der repräsentativen oder liberalen Demokratie eskaliert, ganz oft eigentlich Parteienkrisen am Anfang stehen? Also ich denke zum Beispiel an die Krise der ungarischen Sozialdemokratie, ich denke an das Verschwinden der Democrazia Cristiana in Italien, ich denke jetzt aktuell mit Blick auf die USA an, ja, wie soll man das nennen, den Prozess der moralischen Verlotterung der Republican Party. Würdest du sagen, diese Krise der Parteien, das ist eigentlich der entscheidende Hebel, der dann dazu führt, dass tatsächlich auch populistische, nationalistische, autoritäre Regierungen entstehen?
Ich finde, es ist schon ein Ort, ein Punkt, in dem man tatsächlich die Korrektivfunktion von Populisten erkennen kann. Sie zeigen schon, dass diese Parteisysteme nicht mehr funktionieren. Und zwar, man hat je nach Ort unterschiedliche Koloriten und die Krisen der Parteien kommen in unterschiedliche Zeit in die Oberfläche, wie zum Beispiel in Italien ganz früh mit den Korruptionsskandalen. Und seitdem hatten wir Berlusconi und nach Berlusconi Cinque Stelle und dann das Aufkommen der Rechtspopulisten. Mhm. Aber wenn man global sich anschaut, gibt es einen anderen strukturellen Trend. Das hat auch auch mit den Milieus zu tun. Das Aufbröckeln der Milieus, die sehr stark dadurch definiert waren, durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Arbeitsmilieus. Mit der Flexibilisierung, und da kann man auch Richard Sennett Stichwort so Flexible Man nehmen, sind diese flexible Individuen nicht mehr gebunden an Kollektive, die auch auf der politischen Ebene für ihre Rechte eintreten können. Und die Parteien, die sehr stark damit verbunden waren durch bestimmte Milieus, organisiert oder unorganisiert, die haben diese Kanal nicht mehr. Und insofern ist es auch auf einer globalen Ebene gesehen ein strukturelles Phänomen, was durch bestimmte Skandale oder Krisen in bestimmte Orten deutlicher werden, aber im Grunde ist schon etwas sehr Strukturelles. Und das hat auch mit einer anderen Ebene der aktuellen Krisen der Repräsentation zu tun, nämlich die Kommunikation. Also das ist extrem schwierig für Politikerinnen und Politiker zu kommunizieren, weil sie diese Kanäle, diese Orte nicht mehr haben, wo sie dann die Bürgerinnen und Bürger treffen können. Das heißt, man spricht hoch in die Medien und hofft, dass irgendwie ankommt. Und das scheint mir auch ein Problem zu sein. Ich glaube, längerfristig müsste man sich überlegen, welche Innovationen wir für diese Krise als Antwort auf diese Krise der Parteien einbringen könnten. Also die Piratenparteien haben es versucht mit einem Konzept der Liquid Democracy, hat nur bedingt geklappt. Die Cinque Stelle hat am Anfang versucht, durch Plattformen, auch im Internet, eine starke Beteiligung der Anhänger zu mobilisieren. Und das hat auch in gewisser Hinsicht geklappt. Mit der Cinque Stelle gibt es auch das Problem der Führung, die gar nicht zu dieser Struktur passt. Aber das sind alle Versuche einer Antwort auf dieses Problem.
Wenn du jetzt auf die Piratenpartei und auf die Cinque Stelle zu sprechen kommst, dann wäre ja eine mögliche Erklärung dafür, dass es beispielsweise mit der Piratenpartei nicht geklappt hat und mit dieser Idee einer modalen Partei, dass eben Parteien a priori irgendwie das Allgemeine suchen müssen und deshalb das Individuelle immer irgendwie frustrierend. Du hattest das auch selbst schon angesprochen, dass natürlich Demokratie auch immer irgendwie frustrierend ist. Das könnte einen ja zu dem Verdacht verleiten, dass einfach die Frustrationstoleranz von Bürgerinnen und Bürgern vielleicht zu niedrig ist und zu sehr auf individuelle und spezifische Präferenzen geguckt wird und gar nicht mehr die Frage gestellt wird, welches Gemeinwohl oder welche Idee der Res Publica eigentlich angemessen ist, selbst wenn sie meine ganz individuellen Präferenzen frustriert. Wie würdest du das sehen? Also in dem Fall wäre halt Individualisierung an sich, die Gesellschaft der Singularitäten an sich irgendwie ein Problem.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das an den Bürgerinnen selbst liegt. Inzwischen schon, aber das würde ich nicht so stark machen, dass sie zu wenig Frustrationstoleranz haben, sondern ich fürchte, wir haben mit vor allem in den sehr reichen Ländern Europas damit zu tun, dass man sich daran gewöhnt hat oder die Parteien sich auch daran gewöhnt haben, wenig rechtfertigen zu müssen gegenüber ihren Mitgliedern und vor allem weniger von ihren Mitgliedern bestimmen zu lassen. Und das haben wir sehr stark bei der SPD gesehen, wie das dazu geführt hat, sobald Schulz aus der Europäischen Union sich dann gemeldet hat, man wusste gar nicht genau, was es war, aber das war die Hoffnung, eine andere Art und Weise des Umgangs miteinander, dann ging die Mitgliedschaft in die SPD nach oben. Also das heißt, ich glaube gar nicht, dass Parteianhänger gar nicht so sehr die Partei nicht wollen, aber die wollen eventuell mehr mitbestimmen. Und daran, glaube ich, liegt darin liegt das Problem, dass man noch nicht einen Modus gefunden hat, in dem man die mit einbezieht. Und so auch, das würde auch bedeuten, dass für die politische Führung eine ganz andere Art der Rechtfertigung des Umgangs sein müsste.
Ja.
Andererseits sehe ich bei Experimente wie bei dem partizipativen Budget in Porto Alegre zum Beispiel. Ich hatte in den 90er Jahren den Bürgermeister von Porto Alegre interviewt. Mhm. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass, wie der mir erklärte, wie viel Druck er durchstehen musste. Mhm. Weil einmal im Jahr müsste er im Grunde der gesamte Bevölkerung erklären. Das heißt, die Stellvertreter und Stellvertreterin der Bezirken kam zusammen. Es war ein Fußballstadion voll. Und diese Bezirke hatten alle ausgewählt, welche Prioritäten sie haben. Ein Drittel des Budgets der Stadt wurde auf diese Weise entschieden. Mhm. Und es gab eine dieser Bezirke. Dieses Bezirk hat keine der Maßnahmen durchgeführt bekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal bürokratisch, einmal weil das Geld für einen Maßnahmen aus der Föderalregierung gekommen wäre und das war nicht dabei. Und mit dem Ergebnis, dass diese ganze partizipative Anstrengung diese Leute aus dem ganz armen Bezirk für ein ganzes Jahr sich jede zweite Woche zu treffen und zu deliberieren, zu nichts geführt hatte. Mhm. Und der Bürgermeister musste sich vor allem rechtfertigen. Mhm. In einem vollen Fußballstadion. Mhm. Und das hat geklappt. Er hat es geschafft zu erklären, warum es war. Also ich glaube schon, dass Bürgerinnen und Bürger eine starke Frusttoleranz haben, aber sie müssen auch die Möglichkeit haben, sich artikulieren zu können.
Ja, und sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen und ernst genommen werden. Jetzt haben wir schon ein ganz breites Spektrum aufgemacht von möglichen Erklärungen einer Krise der repräsentativen Demokratie. Du hast die soziale Ungleichheit angesprochen. Da gibt es, glaube ich, einen Konsens auch mit dem, was Dirk Jörke hier in dieser Podcast-Reihe gesagt hat. Wir haben über die Krise der politischen Parteien gesprochen. Und jetzt würde ich gerne den Fokus noch ein bisschen enger stellen auf das, was ja in deinen Forschungen auch im Zentrum steht, nämlich die Frage der Repräsentation. Und ich würde gerne den Einstieg nehmen über ja, diese Titelworte, die ja in deinem großen Buch über das Symbolische, das Imaginäre und die Demokratie im Zentrum stehen. Also es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in der Politikwissenschaft über das Symbolische und das Imaginäre spricht, sondern du hast da, glaube ich, gehörst zu den wenigen, die sagen, dass wir hier über auch Dinge reden müssen, die eben sich nicht auf ökonomische Verteilung und Allokation von Gütern irgendwie beschränken. Du vertrittst, glaube ich, einen Demokratiebegriff, der eben sagt, Demokratie und Politik lässt sich nicht auf die Frage reduzieren, who gets what. Und das möchte ich einfach mal sozusagen als eine wichtige Positionierung markieren. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen erläutern, was eigentlich dieser Begriff des politischen Imaginären meint. Wie würdest du das allgemeinverständlich erläutern oder plausibel machen? Worüber denkt man eigentlich nach, wenn man über das Symbolische oder das politische Imaginäre nachdenkt?
Ja, das sind Fragen, die tatsächlich sehr lange marginalisiert worden sind innerhalb der Politikwissenschaft. Es gab in Deutschland ein paar Anstrengungen und Versuche, die Frage der Symbole in den Vordergrund zu stellen. Mittlerweile mit Donald Trump wird es wirklich wichtig. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die sich bisher dagegen gesperrt haben, das als ein Teil der Politik zu sehen, sehen langsam, dass man alternative Erklärungsmuster braucht, um zu erklären, wieso passiert das, was in den USA jetzt passiert. Ja, ein Präsident, der jeden Tag was anderes sagt, der disruptiv agiert und trotzdem über 30% der Unterstützung hat und jetzt noch mehr.
Du denkst, da beispielsweise an Gerhard Göhler, der sich schon sehr früh für das Symbolische interessiert hat?
Ja, Gerhard Göhler war in Deutschland der Pionier, der sich für das Symbolische interessiert hat. Dann kamen die Dresdner mit den Sonderforschungsbereichen um Hans Vorländer, aber die haben die Frage des Imaginären ausgeklammert. Und zwar aus guten Gründen. Es ist extrem schwierig, über das Imaginäre zu forschen. Aber ich möchte ein bisschen erläutern, wie die beiden Dinge miteinander zu tun haben. Wenn wir über das politische Imaginäre spreche, sprechen wir nicht nur über das, was wir durch Symbole kommunizieren, sondern wir sprechen auch über Vorstellungen, die noch nicht so genau artikuliert sind, über Fantasien, über Ängste. Und diese Dinge sind ganz wichtig, um zu verstehen, wieso sich bestimmte Visionen der Zukunft durchsetzen und andere nicht. Und vor allem, welche Visionen der Zukunft miteinander konkurrieren. Und man könnte auch sagen, dies wird zuerst, und das wäre meine These, also die Visionen der Zukunft und die Möglichkeiten, sich so zu artikulieren, wird zuerst als Symbol oder als Bild getestet. Also das heißt, man lanciert ein Bild und schaut, ob das Resonanz bekommt. Ich mache jetzt ganz kurz und knapp, als ob es strategisch ist. Es muss nicht unbedingt bewusst sein. Mhm. Und wenn diese ästhetische Ausdrücke oder symbolische Ausdrücke Resonanz bekommen, können sie tatsächlich zu einer Art Diskurs geriert werden. Also das sind Dinge, die wichtig sind, und wenn man sich jetzt in die Pegida-Bewegung sich überlegt, man hätte, also man hat auch am Anfang versucht, diese Flüchtlingssituation anders zu definieren als humanitäre Krise, und dann gab es einen Wettbewerb der Symbole, oder wie definiere ich das symbolisch oder wie bestimme ich das Narrativ, und dann wurde ganz schnell von Seite von Pegida die Vorstellung von einer Flut oder solche Bilder, die dann tatsächlich mit starker Bedrohung zu tun hatten. Mhm. Und die Vorstellungen sind wichtig, weil sie teilweise normative Annahmen mit sich tragen und auch Räume eröffnen, in denen wir Möglichkeiten der Politik denken können. Das heißt, sie eröffnen Handlungsräume. Und wenn es dann nicht gekontert wird, dann haben wir eine Veränderung, die etwas länger dauert von dem, was wir als politisch akzeptabel und inakzeptabel hält.
Ich glaube, aus dieser Perspektive würde man zum Beispiel dieses große Thema The Wall und Build the Wall und so weiter anders betrachten. Man würde dann sagen, es geht bei Trump und bei diesem Topos der Mauer eben nicht nur jetzt wirklich um irgendwie da eine Infrastruktur, die da gebaut werden soll oder so, sondern The Wall hat ganz viele Konnotationen und hat sozusagen einen imaginären Echoraum, der damit aufgerufen wird. Ich weiß nicht, wäre das ein Beispiel, wo man das veranschaulichen könnte, wo man sagen könnte, ja, wir haben hier eigentlich den Limes zu den Barbaren und einen großen sozusagen imaginativen Echoraum, der mit diesem Bild aufgerufen wird.
Ja, ganz genau, weil wir da nicht, es geht nicht um, im Grunde wird es ein Zaun, das ist keine Mauer, aber das geht gar nicht darum, welche Materialitäten man dann an der Grenze stellt, sondern es geht darum, dass die Mauer im Grunde stellvertretend für eine Vorstellung von Volk und auch von Volkssouveränität steht, die sehr stark abgrenzen gegenüber sogenannten anderen. Also das ist nicht nur eine physische Mauer, wo die Personen aus Mexiko nicht durchkommen, sondern das ist auch eine Mauer gegen alle, die wir dann denken, die gehören nicht dazu.
Ja.
Und diese Mauer ist auch eine interne Mauer, so wie ich eine Grenze mit der Mauer versehen kann, um mich geschützt zu fühlen, kann ich auch außerhalb innerhalb der Gesellschaft anderen ausschließen.
Das würde mich jetzt zu der Frage führen, wie denn das kollektive Imaginäre lesbar gemacht werden kann. Also welche Quellen kann man denn heranziehen, um das politische Imaginäre ja zu verstehen oder überhaupt sozusagen ans Licht zu bringen?
Ja, das ist eine super spannende Frage, und ich glaube, das ist die schwierigste Frage, weil wenn man dann das Imaginäre folgt, man dann Castoriadis, hat man auch mit zwei Ebenen zu tun. Die erste Dimension ist relativ leicht, das ist die instituierte Dimension. Das heißt, man hat hier mit artikulierten Materialien zu tun. Mhm. Ja, also wenn ich dann Diskurse sehe, dann sagen sie ungefähr, welche Vorstellungen sie haben und wo will man da hin. hin. Das geht relativ einfach, wird auch von den Historikerinnen oft gemacht, Anthropologinnen auch, wie zum Beispiel Marc Abelès in Frankreich, untersuchen genau diese Ebene. Und es gibt auch in Frankreich ein Zentrum dafür in Grenoble, wo man dann diese relativ materialisierten Darstellungen des Imaginären, das ist, wenn ich dann zu den Symbolen eine Nation gehe oder zu den Ritualen eine politische Kollektivität gehe, dann sehe ich das auch. Schwierig wird es aber, wenn man dann die Ebene erreichen will, in der alles noch im Fluss ist. Und das nennt Castoriadis das radikale Imaginäre. Das heißt, es brodelt dort etwas, was wir noch nicht genau fassen können. Und deswegen hatte ich zusammen mit Kollegen aus der Universität Bielefeld und von außerhalb am CIF ein Projekt Conceptualizing the Political Imaginary. Und da hatten wir versucht, mit unterschiedlicher Herangehensweise zu gehen, unter anderem durch Bild. Da haben wir Johannes Grave, der versucht hat, in den Bildern das zu untersuchen, was nicht kodierbar ist. Also gibt es dann Dinge, die im Hintergrund stehen, die uns zum Beispiel in eine Beklemmung führen oder so. Eine andere Möglichkeit wäre, die Mythen zu schauen, wie Chiara Bottici, die auch dabei war in diesem Projekt, gemacht hat, und zu schauen, gibt es da in diesen Mythen Teile, die nicht nur eine Geschichte sind, sondern auch diese Stimmungssituation oder vielleicht unentschiedene Situationen darstellen. Eine dritte Möglichkeit wäre, psychoanalytisch anzugehen, wo man dann versucht zu schauen, was ist in dem Hintergrund. Und das Schwierige von dem Imaginären ist, wenn man auf dieser Ebene ist, dass man dann auch mit unterschiedlichen Zeitlichkeiten im Sinne von Causalik zu tun hat. Man hat normative, feste Vorstellung von dem, was wir gut und schlecht finden. Und man hat auch mit diesen Hintergrundsituationen Vorstellungen, die nicht so genau artikuliert sind. Und die entwickeln sich nicht gleichzeitig und die sind nicht synchron. Ja. Das heißt, die Idee wäre, wenn man an diesen Teil kommt, könnte man jetzt nach Indizien für Transformationen suchen, die erst später artikuliert werden. Und ein Punkt könnte man sagen, einer dieser Indizien wäre das, was ich glaube, dass im Moment im Gange ist, dass wir uns langsam von dieser Idee einer gemeinsame Realität verabschieden oder gemeinsame Realitätsvorstellung verabschieden. Das heißt, es ist nicht mehr das, worum es gekämpft werden muss, sondern jeder kann durchaus davon leben, mit seinen eigenen Fakten und mit seiner eigenen Meinung. Das wurde dann brisant von der Beraterin von Donald Trump zur Sprache gebracht. Ja. Nee, das waren nur alternative Fakten.
Ja.
Und das Interessante war, hinterher habe ich, damals war ich in den USA noch, hatte ich geschaut, dass in den Interviews viele der republikanischen Senatoren, wenn sie interviewt wurden und mit Widersprüche oder Kritik konfrontiert wurden, hatten sie einfach gesagt, na, das ist ihre Meinung, da sind ihre Fakten, meine sind andere. Und damit war es Ende des Gesprächs. Das heißt, wenn man auf diese Art der Kommunikation eingeht, weil eben eine gemeinsame Realität nicht mehr wichtig ist, dann verändert sich was grundsätzlich für Gesellschaft und Politik.
Ja, und dann ist die Demokratie definitiv in Gefahr. Aber ich würde gerne noch an einer anderen Stelle einhaken. Du hattest die Psychoanalyse angesprochen, da wäre ja wahrscheinlich der klassische Begriff, das kollektive Unbewusste. Und jetzt bin ich auch kein Spezialist für die Geschichte der Psychoanalyse natürlich, aber wenn ich jetzt an C.G. Jung denke, wo dieser Begriff ja eine zentrale Rolle spielt, oder also selbst die großen kulturkritischen oder kulturtheoretischen Schriften von Freud oder die frühen Schriften von Erich Fromm auch, dann würde man doch wahrscheinlich sagen, naja, irgendwie ist dieser Begriff auch sehr problematisch. Und man könnte sich natürlich die Frage stellen, ob in einer immer stärker individualisierten und in Submilieus und Filterblasen sich ausdifferenzierten Welt, ob es dann überhaupt noch sowas gibt wie ein kollektives Unbewusstes. Du sprichst es ja im Prinzip an, wenn du sagst, die Rede von den alternativen Fakten heißt, wir leben nicht mehr in einer gemeinsamen Welt. Und das könnte ja bedeuten, wir haben vielleicht auch gar nicht mehr ein geteiltes politisches Imaginäres.
Ja, also ich meine, das Interessante ist, dass wenn man dann über das politische Imaginäre spricht, dann könnte man sich vorstellen, dass es unter einem Schirm sozusagen, also etwas, was kollektiv geteilt wird, doch unterschiedliche Ausdifferenzierung gibt. Man könnte von Subimaginären sprechen. Das wäre nicht so schlimm, solange sie gekoppelt sind mit dem gesamten Imaginären, wo wir uns auch wiederfinden. Mhm. In dem Moment, dass diese Kopplung nicht mehr stattfindet, dann haben wir tatsächlich mit ganz andere Phänomenen zu tun, und da wäre nicht nur, das klingt jetzt sehr, sehr pessimistisch, aber da wäre nicht nur das Problem für die Demokratie, sondern das Problem für den Begriff des Politischen insgesamt. Gibt es überhaupt Politik? Ist es eine Politik möglich? Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Horizont, in dem wir zusammen gemeinsam arbeiten können? Das wäre alles futsch sozusagen. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass wir so weit sind, aber das sind auf jeden Fall Tendenzen, mit denen wir jetzt zu tun haben. Und da gibt es wiederum eine Verbindung zwischen dem Imaginären und der Handlung, der Praktik. Sie stehen in Wechselbeziehung miteinander. Das haben die Wissenssoziologen sehr schön dargestellt, dass dann unsere Konstruktion der Wirklichkeit im Grunde sehr stark mit Produktion von Wissen und Praxis zu tun hat. Mhm. Und das ist die Frage, welche Möglichkeit der Intervention gibt es jetzt in der Praxis, wenn man zurück auf die Idee kommt, dass es bestimmte Dinge symbolisch zuerst getestet werden, bevor sie Wirklichkeit werden, dann haben wir hier mit einem, im Sinne von Pierre Bourdieu, Kampffeld zu tun, in dem es darum geht, gibt es noch den Raum, und da wäre vielleicht für die Demokratie gar nicht so uninteressant, ein Raum, um einen neuen demokratischen Begriff zu definieren, in dem man eher im Gegensatz zu dieser Teilung der Subimaginären im Grunde einen Raum findet, wo man dann gemeinsam was machen könnten und dann die Verbindung zu der Praxis finden und die Verbindung zu politischen Institutionen, das kommt wieder zu den Parteien und institutionellen Prozeduren zurück.
Jetzt hast du in deinem Buch auch eine sehr starke historische These. Du beginnst das Buch eigentlich mit einem großen Kapitel, in dem du die feudale politische Repräsentation und die demokratische Repräsentation kontrastierst, und du beziehst dich da auf verschiedene Autoren, die stark machen, und du spitzt das eigentlich zu einer sehr scharfen These zu, die stark machen, dass in diesem Übergang vom Feudalsystem zur funktional ausdifferenzierten oder demokratischen Gesellschaft eigentlich die Repräsentation immer schwieriger wird. Und es gibt einen Schlüsselsatz, der sich auf Seite 28 bei dir findet, den ich diskussionswürdig und erläuterungsbedürftig finde und sehr scharf und interessant. Du sagst, anstatt zu verkörpern, muss der Repräsentant in der Demokratie auf die Prinzipien der Demokratie verweisen. Also der feudale Repräsentant, der kann das politische Gemeinwesen noch tatsächlich verkörpern. Aber diese Verkörperung ist in der Demokratie eigentlich nicht mehr möglich. Und ich würde dich einfach bitten, uns das ein bisschen zu erläutern, wie du diesen Übergang siehst. Denn das scheint ja dann eigentlich der Einstieg zu sein in eine ganz grundlegende Aporie in der Repräsentation von Demokratie.
Ja, also zuerst habe ich Verkörperung in sehr engen Sinne definiert. Das Problem von dieser Begrifflichkeit, das sind alles Repräsentationsbegrifflichkeit, ist, dass sie nicht interessanterweise noch nicht so scharf definiert worden sind in der politischen Theorie. Und Verkörperung sehe ich hier in dem Sinne, dass der Körper des Repräsentanten oder der Repräsentantin zum Ort der Symbolisierung der Macht wird und auch zum Ort der Symbolisierung der Kollektivität. Das ist eine Situation, die vor allem im Absolutismus den Höhepunkt hat. Das verändert sich aber mit der Französischen Revolution. Mit der Französischen Revolution, auch in gewisser Hinsicht mit der Amerikanischen Revolution. Also die Vorstellung einer Verkörperung ist nicht die Vorstellung, dass, also die ich hier benutze, ist nicht die Vorstellung, dass ein Politiker oder eine Politikerin bestimmte Anliegen symbolisieren, wie es teilweise auch verwendet wird, sondern dass diese Körper, und das ist wichtig, dass es ein physischer Körper ist, der auch als Körperbilder dargestellt wird, dass dieser Körper der Ort, in dem die Kollektivität widerspiegelt wird. Warum geht es ja nicht? Weil wir haben auch mit einem Emanzipationsprojekt zu tun seit der Aufklärung, und wenn man dann die Revolution als Kombinationspunkt oder Ausbruch davon sieht im 18. Jahrhundert, dann ist diese Emanzipation zweierlei. Zum einen ist eine Veränderung der Souveränitätsdefinition. Souverän kann nicht mehr eine Person oder eine Gruppe sein, sondern souverän sind alle Bürger und Bürgerinnen.
Also Volkssouveränität, das heißt, würden wir sagen, ne? Volkssouveränität, alle Macht natürlich geht vom Volke aus, ja.
Genau. Und wenn alle souverän sind, und da folge ich Claude Lefort, ist das nicht möglich, dass einer von denen der symbolische Ort dieser Macht steht und als symbolischer Ort der Souveränität steht. Das heißt, wir müssen jetzt von einer Situation ausgehen, dass wir alle Teile eines Ganzen sind, der aber nirgends komplett abgebildet werden kann. Ja. Und das ist schon ein Problem, weil wir dann, immer wenn wir einem politischen Anliegen artikulieren wollen oder eine Kollektivität eine Stimme geben wollen, brauchen wir eine symbolische Zuspitzung. Und die fehlt uns jetzt. Diese symbolische Zuspitzung war bis zu der Revolution im Grunde der König. Ja. Der König fällt jetzt weg, weil wir alle souverän sind. Das heißt, das ganze Dilemma ist zu zeigen, wie können wir als Kollektivität, als politisches Subjekt uns dann zeigen. Und das ist ja ein Problem, weil wenn wir diese kollektive Symbolik auf eine Person zuspitzen, haben wir schon nicht nur unsere Souveränität abgegeben, also im symbolischen Sinn haben wir unsere Souveränität abgegeben und projizieren uns auf eine Person. Das ist etwas, was nochmal hochkommt, und zwar im Totalitarismus, in der Totalitarismus-Erfahrung, vor allem im Faschismus und Nationalsozialismus, wo man dann sich dann wiederum den Führer wiedererkennt. Ja. Und manche Autoren sprechen hier von einer Inversion der Repräsentation. Das heißt, nicht mehr der Repräsentant repräsentiert das Volk, sondern das Volk muss dem widerspiegeln, was der Repräsentant im Grunde möchte. Ja. Also der Willen des Repräsentanten wird dann zum Willen des Volkes und nicht umgekehrt.
Du beschreibst das ja auch so, dass du sagst, dieses Idealbild feudaler Verkörperung, also du hattest den französischen Absolutismus angesprochen, ne? Wir können vor unserem geistigen Auge, können wir diese großen Gemälde mit Ludwig dem 14. vielleicht sozusagen aufrufen oder vielleicht in etwas veränderter Form, aber eben auch in dieser scharfen Verkörperung von Souveränität können wir uns Napoleon auf dem weißen Hengst irgendwie denken. Und jetzt sagst du aber, dieses Phantasma der feudalen Verkörperung, das treibt uns eigentlich wie so ein Gespenst noch um, ne? Und jetzt hast du gerade gesagt, der Totalitarismus ist eine vielleicht besonders brutale Variante, dieses Versprechen nochmal auf verquere Weise einzulösen. Aber meine Frage wäre jetzt, inwiefern dieses Gespenst denn nicht auch in den Gestalten des Populismus wiederkehrt. Ich denke einfach daran, dass für diese populistischen Bewegungen ja diese Figur des Leader absolut zentral ist und wir eigentlich immer so diese Inszenierung souveränen Handelns, diese muskulösen Körper, am besten noch mit freiem Oberkörper auf einem Pferd oder so. Das sind ja so Bilder, die dann dort aufgerufen werden. Könntest du uns noch ein bisschen erklären, wie sich eigentlich dieses Thema Verkörperung und Populismus zueinander verhalten? Es scheint ja doch so zu sein, dass die populistischen Leader auf eine ganz besondere Art und Weise zu verkörpern versuchen oder Verkörperungsinszenierungen betreiben.
Ja, das Interessante beim Populismus ist, dass der Populismus mit einer doppelten Ebene arbeitet, die im Grunde widersprüchlich ist. Auf der einen Seite verspricht der Populismus eine horizontale Beziehung zwischen allen Anhängern der populistischen Bewegung oder dieser populistischen Führerperson und dem der Führerperson selbst. Das heißt, es gäbe hier im Grunde keine Führung, sondern diese Führerperson würde nur als Stimme des Volkes agieren und eigentlich das aussprechen, was das Volk denkt und will. Auf der anderen Seite gibt es in dem Populismus einen starken Appell an die Führung. Das heißt, diese Führerperson soll das Volk leiten und nicht wie ein politischer Repräsentant oder eine politische Repräsentantin, die zur Rechenschaft gezogen werden kann, sondern unmittelbar. Und dazu gehören ein paar Tricks, die diese beiden Ebenen, die im Grunde inkompatibel miteinander sind, notwendig sind. Ein der Trick ist zu sagen, die Führerperson steht in eine unmittelbare Beziehung mit dem Volk und ist ein Teil des Volkes. Dadurch würde sich erübrig, diese Distanz der Repräsentation anzunehmen, um diese Führerperson im Grunde nach Rechenschaft zu fragen, weil die Antwort wäre, warum wollt ihr wissen, wenn ich sowieso das tue, was wir alle denken? Ich bin einer von euch. Der zweite Kunstgriff ist die Identifikation mit der Führerperson. Diese Unmittelbarkeit ist hergestellt, indem diese Führerperson nachahmt, was das Bild des Volkes, ein idealisiertes Bild des Volkes auszusehen hat. Dadurch wird es dann suggeriert, wir agieren als eine homogene Masse. Mhm. Und das haben wir wieder mit dieser Identifikation mit der Führerperson, die durch diese Ähnlichkeitsverhältnisse eine direkte Verbindung sozusagen. Dieser Ähnlichkeitsverhältnis muss nicht buchstäblich genommen werden. Mhm. Es kann auch, wie im Fall von Donald Trump zum Beispiel, es reicht, dass man sagt, ich gehöre nicht zum System. Ich bin ein Außenseiter. Mhm. Und der Trick dabei ist zu sagen, wenn wir alle eins sind, muss ich hier nicht die Rechtfertigung bringen über das, was ich mache. Im Umkehrschluss werden alle Aussagen dieser Führerperson per se legitimiert, weil es heißt, es sind nicht Aussagen von dieser Person, sondern es sind Aussagen von dem gesamten Volk.
Es ist der Volkswille, der durch den Führer spricht, sozusagen.
Genau. Ja. Vox Populi, Vox Dei. Da kann man das nicht mehr in Frage stellen. Und man sieht auch bei Rechtspopulisten wie Gauland zum Beispiel, als es dieser Fall, berühmte Fall von der Aussage über Boateng, als Gauland sagt, die Leute wollen nicht neben Boateng leben.
Ja.
Und als er dann danach gefragt wurde, sagte er, ich habe das aber nicht für mich gesagt. Ich habe es gesagt, weil die Leute so denken.
Ja.
Und dadurch wird es dann die Rechenschaft abgezogen sozusagen. Ja. Das ist aber noch nicht eine Verkörperung, aber ich würde sagen, das Problem liegt daran, wenn diese Symbiose zwischen Volk und Führerperson so stark ist, dass die Führerperson dann in Anspruch nehmen kann, das gesamte Volk pass pro toto zu repräsentiert in dem Sinne, dass ihre Körper im Grunde der Körper des Volkes ist. Das ist etwas, was wir schon bei Beppe Grillo gesehen haben, mit diesem Schwimmen in den Kanal von Messina, was eigentlich eine Nachahmung von Mussolini war.
Ja.
Und teilweise der Versuch war zu beweisen, der Führer, in dem Fall Mussolini und Grillo, seien stark genug, um die Anliegen des Volkes zu vertreten, aber auch er sei stark genug, um das Volk zu verkörpern. Und da sind wir schon in einen anderen Schritt gegangen.
Ja, ich finde sehr interessant, dass ja dieses ambivalente oder dialektische Spiel von Distanz und Nähe, von Identität und Differenz sich in Repräsentationsverhältnissen eigentlich sehr oft widerspiegelt. Also ich denke zum Beispiel an Prinz William, der einerseits natürlich ganz anders ist als wir und dann gleichzeitig sich aber doch bitte an der Supermarktkette, wenn er sich seine Tiefkühlpizza kauft, als einer von uns erweist. Oder ich denke beispielsweise an den Papst, der natürlich ganz anders ist als die normalen Gläubigen, aber der dann eben doch wieder nur ein ganz gewöhnlicher Christ ist. Also irgendwie scheint ja diese Identität gerade vor der Kontrastfolie der Differenz als bemerkenswert oder so zu erscheinen. Ich glaube, ähnlich könnte man das auch für Putins Inszenierungen sagen, der dann immer demonstrativ einfache Küche bei einfachen Leuten isst und die Ärmel hochkrempelt. Aber dass er einfache Sachen isst und einfache Gerichte verspeist, ist nur deshalb eine Nachricht, weil er natürlich eigentlich der geheime Zar des Landes ist. Würdest du das auch sehen, dass quasi diese Differenz oder diese Spannung für alle Repräsentationsverhältnisse irgendwie gilt? Vielleicht selbst für demokratische Repräsentanten, die beides sein sollen, die irgendwie einerseits Distanz und andererseits Nähe symbolisieren müssen?
Ja, ich glaube, diese beiden Achsen, der horizontale Beziehung zwischen Repräsentierten und Repräsentanten einerseits und dann eine vertikale Beziehung zwischen Regierung und Regierten andererseits, die sind Kennzeichen für das demokratische Imaginäre. Weil man muss irgendwie in der repräsentativen Demokratie eine Repräsentation finden, die auch regierungsfähig ist. Und gleichzeitig generiert diese Emanzipationsbewegung des demokratischen Imaginären das Prinzip der Gleichheit. Also daher ist jeder Repräsentant in einem repräsentativen System beides, ein Teil des Volkes und soll unter dem Gesetz stehen und gleichzeitig über das Volk, wenn es dann um das Regieren angeht. Der Unterschied zwischen demokratischer Repräsentation und populistische Repräsentationsversuche ist der Umgang damit. Also der demokratische Repräsentanten müssen eine Art Balance halten. Diese Balance ist niemals rein. Also Populismus ist immer ein Teil der Strömung innerhalb der Demokratie. Und da kann man nie eine Demokratie komplett ohne Populismus haben. Es geht eher um die Intensität. Und der Populismus macht Folgendes. Anstatt eine Balance zu finden, radikalisiert der Populismus die Ansprüche auf Horizontalität einerseits und die Ansprüche auf Führung andererseits. Das heißt, das Problem, was wir dann in der demokratischen Repräsentation haben, verschärft sich im Populismus. Mhm. Und dann geht es darum, welche Lösung gibt man für diese Verschärfung. Und in dem Moment, in dem man den Schritt Richtung Verkörperung gemacht hat, ist die Lösung klar, da gehen wir Richtung autokratische und totalitäre Bewegung. Solange man davor steht, ist man noch nicht so weit.
Mhm. Ja, also du hast in deinem Buch ja ganz viele wunderbare Einzelanalysen und Bilder und Einzelfälle, die wir leider jetzt nicht alle en Detail aufarbeiten können, aber die ich unseren Hörerinnen und Hörern sehr zur Lektüre empfehle. Aber ich denke natürlich, dass wir über diese Frage, wie funktioniert ein Repräsentantenkörper, wie funktioniert Verkörperung von Demokratie, nicht gut nachdenken können, ohne nicht auch über diese Geschlechterfrage zu sprechen. Wie würdest du das sehen? Also wir haben schon seit langem auch Frauen natürlich an der Spitze der politischen Elite und trotzdem macht es aber offenbar einen Unterschied, ob jetzt ein männlicher Körper oder ein weiblicher Körper verkörpern soll. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen, diese Fäden auseinanderziehen und uns das ein bisschen erklären.
Ja, ich finde das spannend, wenn man dann auf den Körper von Repräsentantinnen und Repräsentanten in der politischen Repräsentation schaut, findet man eine ganze Menge Probleme, die mit der demokratischen Repräsentation einhergehen. Und eine dieser Probleme liegt an unserer Vorstellung, das ist wiederum mit dem Imaginären verbunden, aber auch durchaus artikulierter, diese Vorstellung von dem, was ist ein politisches Subjekt? Wer ist der Idealbürger, die Idealbürgerin und wie stelle ich mir vor, dass ein mündiger politischer Akteur aussieht. Und dann haben wir mit diesen zwei Temporalitäten zu tun. Auf einer Seite haben wir tatsächlich einen Emanzipationshorizont in der Demokratie, bei dem wir uns als universell für alle Gleichberechtigten sich vorstellt. Auf der anderen Seite haben wir mit soziokulturellen Normen, die durchaus inkompatibel sind mit diesem Horizont. Wir haben in der Formierung des idealen Bürgers, und ich sage es bewusst in männlicher Form, vor allem im 19. Jahrhundert, aber das hat eine lange Dauer, die Vorstellung eines mündigen Bürgers, der männlich ist, westlich ist, gut ausgebildet und mindestens aus der Mittelschicht, wenn nicht von wohlhabenden Schichten ist. Und dieser ideale Bürger ist im Grunde in unserem Köpfe als emanzipierter Mensch sozusagen. Mhm. Und derjenige, der auch, wenn man dann in Führungskategorien denkt, der am besten equipped ist, um uns zu führen. Mhm. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir allen versprechen, gleich zu sein. Und diejenigen Personen, die diese Kategorien nicht erfüllen, die werden als Minderheit wahrgenommen. Also wenn man mit dem Idealbürger sich vorstellt, hat man im Grunde eine Vorstellung von Universalität. Das ist die Vorstellung von allen in der Demokratie. Aber wenn man dann zum Beispiel mit einer Frau oder mit einem schwarzen Präsidenten, ich finde Barack Obama und Angela Merkel eine der besten Fällen, wo man dann das messen kann, dann werden sie nicht unbedingt als universal wahrgenommen und sie sprechen nicht unbedingt im Namen von allen, sondern sie werden immer wieder darauf zurückgeführt, auf einen Minderheitsstatus. Und diese Inkompatibilitäten haben viel mit unserer politischen Praxis zu tun. Also eine Kollegin aus Toulouse, die forscht über politische Kommunikation in Frankreich, und sie hat festgestellt zum Beispiel, dass Frauen in Frankreich, wenn sie Politikerin sind, bekommen sie sofort ein Training, um die Stimme tiefer zu trainieren, damit sie männlicher sich anhören, weil die Sprache der Macht und die Sprache der Autorität ist eine männliche Sprache. Wir folgen dem immer noch. Also Frauen mit hohen Stimmen haben extrem Schwierigkeiten, sich durchzusetzen zum Beispiel.
Ja. Jetzt hast du selber angesprochen, dass es da ja auch Bewegung gibt und sich die Dinge auch verändern. Wie würdest du das einschätzen? Wie weit sind wir hier oder in welche Richtung bewegen wir uns? Ich denke zum Beispiel daran, dass wir ja in der Öffentlichkeit heutzutage auch immer wieder so etwas hören wie ein Politiker sei Testosteron getrieben oder so etwas. Da wird ja mittlerweile auch der männliche Körper zum Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heutzutage noch jemand sagen würde, eine Politikerin sei Östrogen getrieben. Das ist völlig unsagbar. Würdest du sagen, dass sich hier die Dinge grundlegend irgendwie verändern und verschieben, oder wie würdest du das einschätzen?
Naja, ich würde nicht sagen, dass das unsagbar wäre. Dass, was wir dann, wir haben mit bestimmten Selbstverständnissen zu tun und die gelten für Frauen schon immer noch, leider. Zum Beispiel eine Analyse, die ich gemacht habe, das war das Duell von Sarkozy und Ségolène Royal, in der sich Ségolène Royal sich aufgeregt hat, zu Recht. Und das ist völlig klar, dass Aufregung bei Frauen ganz anders interpretiert wird als bei Männern. Ja. Und dahinter steht eine ganze lange Geschichte der Hysterie, der weiblichen Hysterie aus dem 19. Jahrhundert, die immer wieder hochgerollt wird, also im Grunde, um Frauen zu delegitimieren. Also wir haben mit Stereotypen und mit Stigmatisierung in Geschlechterfragen zu tun. Und ich sehe tatsächlich in Bewegung. Also ich sehe je vielfältiger Frauen und Männer bestimmte Symbole in den Vordergrund stellen, desto höher die Chancen, dass wir unsere Vorstellung von Universalität als westlich, weiß, männlich und gut ausgebildete ein bisschen auflockern und Richtung eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie die Gesellschaft auch so ist.
Mhm. Wir kommen langsam in die Schlussrunde und ich würde gerne nochmal den Bogen schlagen zu Beginn unseres Gesprächs und nochmal allgemein zur Frage nach der Krise der repräsentativen Demokratie. Man könnte ja deine auch historische Rekonstruktion so zuspitzen, dass wir eigentlich gut daran täten, das Phantasma der feudalen Verkörperung eigentlich zu überwinden. Wie würdest du das sehen? Ist dieses Phantasma eines der Geister, Gespenster, die uns in die Krise der repräsentativen Demokratie treiben?
Das ist ein Faktor. Also im Grunde ist das ein Hintergrundfaktor, der immer da ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich fürchte, dass wir im Moment tatsächlich einen Drang haben zu sehr starke Führerpersonen. Ich sehe überwiegend Männer in der Situation, die auch maskulinistisch auftreten. Das heißt, die ganzen Stereotypen, an denen wir uns ranknabbern, sozusagen versuchen dann durch Vielfalt ein bisschen auszuweichen, kommen jetzt affirmativ wieder hoch. Das ist der Fall von Bolsonaro, das ist der Fall von Trump, von Erdogan und so weiter. Und das kommt natürlich mit einer autokratischen Tendenz, teilweise sogar mit faschistoidischen Züge, wie es im Fall von Brasilien. Und das ist natürlich eine Situation, bei der wir herausgefordert sind, als demokratische Gesellschaft Gegenkonzepte zu formulieren. Also das betrifft nicht nur die Parteien, es betrifft auch die gesamte Zivilgesellschaft und auch die Medien. Mhm.
Ganz herzlichen Dank. Wir kommen zum Schluss, aber ich würde dich ungern entlassen, ohne dich vorher gefragt zu haben, woran du denn aktuell arbeitest. Was können wir denn an Studien in nächster Zeit von dir erhoffen und erwarten?
Ja, bereits erschienen ist eine Special Issue der Zeitschrift Social Epistemology über das Konzept des politischen Imaginären, in dem wir versucht haben, diese schwierige Situation dann festzuhalten. Ich habe selber einen Beitrag zu den Temporalitäten des politischen Imaginären und diese Inkongruenzen der Demokratie geschrieben. Das ist ein Thema, das mich weiter verfolgen wird und interessiert mich im Moment sehr stark über das, was in diesem Bereich der Medien, wie die Medien im Grunde mit unserer Vorstellung von Politik und Demokratie jetzt agieren. Das heißt, diese Veränderung der politischen Kommunikation durch teilweise Fragmentierung der Medien und diese Argumentationsstrukturen nach alternativen Fakten. Ich glaube, das ist teilweise unterschätzt. Das hat gravierende Wirkung auf das, was wir uns vorstellen für die Politik.
Wunderbar, vielen Dank. Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.